Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Martin Böttcher und lade ein zum Genießen. Das ist nämlich eine Echtzeitausgabe für Fans eines guten Tropfens. Es wird eingeschenkt und ausgetrunken, und zwar Wein. Cheers.
Wein ist ein alkoholisches Getränk aus dem vergorenen Saft der Beeren der edlen Weinrebe.
Dadurch, dass ich halt viel in den sozialen Medien unterwegs bin, erreiche ich auch viele Leute, die eher ein bisschen jünger sind, die nicht mehr Weinmagazine studieren.
Ich brauche einen Sommelier.
Als ich bei den Weinprüfungen Blindverkostungen gemacht habe, nahm ich ein Glas und roch. Das Erste, was ich dachte, war, etwas erinnert mich an meine Kindheit auf dem Dorf in Simbabwe.
War dann schon auch irgendwie ein großer Schock, dass wirklich international agierende Banden sich die Lokalitäten, die für ihre Weinkeller berühmt sind, aussuchen und dann da auf Beute zu gehen.
Ich weiß genau, dass ich mich dann schon nachmittags manchmal danach gesehnt habe, abends ein Glas Wein zu trinken, weil ich so überfordert war mit allem.
Little more wine, my dear.
Ein Thema, vier Facetten, heute also Wein. Und was haben wir da wieder für Geschichten ausgegraben? Diebe, die es auf die kostbarsten Flaschen abgesehen haben. Gestresste Mütter, die sich am Abend mit Wein für die Mühen des Tages belohnen. Weinfluencer. Und Wein als, nun ja, kolonial vorbelastetes Getränk. Was würden Sie sagen? Ist Wein im Aufwind oder auf dem absteigenden Ast? Schwer zu sagen. Es reden ja viele über Wein, aber es wird weltweit gesehen immer weniger Wein getrunken. Viele junge Leute schütten sich lieber Bier rein oder verzichten komplett auf Alkohol. Vielleicht ist Ihnen Wein auch zu kompliziert, zu elitär, mit einem Lebensstil verbunden, mit dem man nichts anfangen kann. Weinfluencer versuchen, das zu ändern. Wie? Das verrät uns Matthias Finger.
Hier kommt mein Lieblingsthema des Jahres. Der meiste Wein wird immer noch in Supermärkten verkauft. Also bin ich in einen reingegangen und habe diese 9 Flaschen Wein gekauft und weniger als $40 ausgegeben. Schauen wir mal, ob dafür gute Weine angeboten werden.
Konstantin Baum ist hart im Nehmen. Der 42-jährige Weinfluencer aus Baden-Baden verkostet sogar Wein im Tetrapack. Natürlich findet er auch im Supermarkt annehmbare Tropfen. Für eine klar definierte Zielgruppe aber macht er die gehaltvollen Experimente nicht.
Dadurch, dass ich halt viel in den sozialen Medien unterwegs bin, erreiche ich auch viele Leute, die eher ein bisschen jünger sind, die nicht mehr Weinmagazine studieren oder die ganzen Bücher lesen, sondern sich über die sozialen Medien über Sachen informieren, unter anderem dann auch über Wein.
Mehrere 10.000 Mal werden Baums Videos angeklickt. Warum? Die verschwurbelte Sprache der Weinexperten ist ihm fremd. Und er ist unterhaltsam, finde auch ich als reifer Trinker. Mit dem ganzen Gedöns um den Rebensaft kann ich normalerweise nicht viel anfangen. Hauptsache, der Wein ist trocken und er schmeckt. Doch Baums geschickt kuratierter Themenauswahl erliege auch ich. Wenn er einen Wein für $6.000 probiert, bleibe ich dran.
Wisst ihr, worum es beim Wein geht? Etwas Schönes noch schöner zu machen und einen Moment zu bereichern. Ich finde den Wein absolut lecker und ich freue mich darauf, ihn in den nächsten Stunden noch besser kennenzulernen. Er macht diesen Moment perfekt.
Konstantin Baum hat den begehrten Titel Master of Wine in London erworben, ist also ein echter Weinexperte. In seinen Videos sitzt er aber entspannt, in T-Shirt und mit Strickmütze im Weinkeller. Er verkauft auch selber Online-Wein. Allerdings wird der in seinen Videos nicht beworben.
Ich versuche halt eher auf Augenhöhe zu operieren, mit den Menschen ehrlich irgendwie zu sprechen, auch zu zeigen, dass ich mich manchmal komplett irre oder bei einer Blindverkostung, dass ich den Wein nicht richtig erkenne, weil ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass die Leute auch das sehen.
Denn Wein wird von jungen Leuten gern als elitär empfunden. Bier ist da einfacher. Wenn überhaupt, setzt die Jugend mit niedrigerem Budget eher auf leichte ausländische Weine vom Discounter. Die seien mit einem geringeren Preisrisiko verbunden, glaubt Gerge Solnoki von der Hochschule Geisenheim.
Generell würde ich mal sagen, dass junge Leute eher weiß präferieren, weniger Rotwein. Also in Rotwein muss man reinwachsen und das passiert mit dem Alter. Und was Geschmacksrichtung betrifft, das ist eher so Weine mit etwas mehr Restzucker. Also jetzt nicht unbedingt die trockene Weine.
Die Vorliebe für Süßes und somit liebliche Weine ist uns angeboren. Jungen Leuten den Rest der Weinwelt zu erschließen, haben sich Weinfluencer zur Aufgabe gemacht.
Die erste Hürde ist ja immer die, dass Anfänger gerne Weine mögen, die etwas, ich sag mal, einfacher sind. Und dann kommt immer einer und sagt, was trinkst du denn da? Sowas kann man ja nicht trinken. Und das versuchen wir schon mal von vornherein auszumerzen. Und entscheidend ist eigentlich, dass ich weiß, was ich mag und dass ich irgendwie mich artikulieren kann.
Meint Felix Botmann von der Webweinschule, einer Seite, die im Netz versucht, Wissen über Wein zu vermitteln. Ein komplexes Kulturprodukt mit 8000-jähriger Geschichte. Es gibt scheinbar unendlich viele Rebsorten und Aromakomponenten. Zellgifte wie Alkohol haben es allerdings schwer zurzeit. Weinfluencer postulieren daher auch keine Druckbetankung, sondern passenderweise achtsamen Konsum.
Dieser Trend zu bewussterem Leben, bewussterer Ernährung und so ist ja etwas, was eigentlich ungebrochen ist. Immer mehr Leute machen sich Gedanken, welchen Wein zum Beispiel kann ich denn hier trinken, der mir wirklich viel Genuss bringt für den Alkohol, den ich meinem Körper dann halt antue.
Philosophiert der 29-jährige Johannes Karkosch vom Bodensee. Als Weinigel unterhält der frühere Servicetechniker im Netz gekonnt junge Zuschauer und auch mich, unter anderem mit Challenges. Mal trinkt er 40 Jahre alten Wein live vor der Kamera, mal probiert er chinesischen Vino, stellvertretend für sein gespanntes Publikum.
Also bis zu einer gewissen Preisklasse ist mir das irgendwie einfach zu süß, das ist zu alkohollastig, das ist ein bisschen zu opulent. Trotzdem aber mal wieder surprising, dass man sogar in China wirklich richtig gute Weine macht. Weil ganz ehrlich, wer denkt bei Wein jemals an China? Ich nicht.
Ich auch nicht, aber mein Lieblingssatz beim Trinken ist ja auch, schmeckt nach Wein. Wir bleiben bei den Weinen, gehen dafür nach Afrika. Simbabwe ist das Heimatland von Tinashe Nyamudoka. Er ist wahrscheinlich der erste gebürtige Simbabwer, der als Sommelier, als Weinkenner arbeitet und das sehr erfolgreich. Wie der Bauernsohn, der seine Eltern als Jugendlicher verlor, das geschafft hat, ist wirklich erstaunlich. Inzwischen wohnt er jedenfalls in Südafrika, gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Gruppe von schwarzen Weinexperten in einem Geschäft, das lange von der Versklavung und Ausbeutung Schwarzer profitierte. Jana Gent hat Tinashe Nyamudoka in Südafrika getroffen.
Etwas verwegen ist es schon, einen Sommelier auf einen Kaffee zu treffen. Gesprächig ist Tinashe Nyamudoka aber auch, wenn er einen Americano trinkt, wie das in Südafrika heißt, also schwarzen Kaffee. Und er trinkt ihn pur, ohne Milch, ohne Zucker. Aber auch dabei redet der sicherlich bekannteste Sommelier Simbabwes gern über Wein. Erst mit Anfang 20 ist er mit diesem Getränk überhaupt in Berührung gekommen und er erinnert sich noch gut an sein allererstes Glas.
Ich erinnere mich, dass ich einen Chenin Blanc von Teddy Hall probiert hatte. Rodera Robusto. Der Wein war einfach so reichhaltig, golden, gelb, saftig, nicht übermäßig süß oder trocken. Und ich dachte, wow, ja, den kann ich trinken.
Tinashe kam 2008 von Simbabwe nach Südafrika als Flüchtling wegen der Wirtschaftskrise. Er arbeitete erst in einem Supermarkt und kam eher zufällig an Jobs in Restaurants. Die aber entpuppten sich als beinahe schicksalhaft, weil er dort Wein für sich entdeckte.
Was mich fasziniert, war zu sehen, wie die Leute bei einer Flasche Wein sitzen und darüber so viel reden. Woher kommt der Wein? Wie schmeckt er? Ich wollte mehr darüber wissen. Im Weinkeller waren 6000 Flaschen. Ich kann nicht behaupten, ich hätte etwas gefunden, das ich liebe. Ich beschreibe es lieber so, dass ich etwas fand, zu dem ich eine Verbindung habe, etwas, wodurch ich mich selbst ausdrücken und etwas vermitteln konnte.
Mit Ende 20 hatte er sein Talent unter Beweis gestellt. Er hat inzwischen zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Er ist Sommelier, aber er wird auch als Juror eingeladen, auch nach Deutschland übrigens. Seine Meinung zählt, wenn Weinratgeber geschrieben werden. Dabei war es gar nicht so einfach, seiner Verwandtschaft zu Hause in Simbabwe zu erklären, was er eigentlich beruflich macht.
Es war großartig, sagen zu können, ich bin Sommelier. Als ich das Freunden und Familie erzählt habe, fragten sie, Sommelier, Somalia, was meinst du? Das war lustig.
Jahrelang hat Tinasche geübt, um die richtigen Worte zu lernen. Tagelang hat er auf Märkten gestöbert, um den Geruch, um die Farben von Obst, Gemüse und Gewürzen förmlich einzusaugen. All das hat ihm geholfen, um Weinaromen zu beschreiben. Genau das ist sein täglich Brot, wenn er professionell Wein testet.
Bei Weißwein schaue ich auf die Farbe. Ist der klar, ist der gelblich oder golden? Damit hat man die ersten Hinweise auf Art und Qualität des Weins. Dann schwenkt man das Glas und riecht. Gibt es Fruchtnoten oder zusätzliche Aromen? Man nimmt einen kräftigen Schluck, schmeckt und schluckt. Wie ist die Säure? Ist der süß oder trocken? Ist der salzig oder bitter? Ob er aber schmeckt, das hängt von jedem Einzelnen ab.
Aber nur Sommelier sein, das war nicht genug für den 37-Jährigen. Er stellt inzwischen seinen eigenen Wein her, vermarktet und bewirbt ihn. Kumusha ist der Name. Das ist Shona, die Sprache, die in Simbabwe gesprochen wird. Kumusha heißt Zuhause. Der Begriff bedeutet ihm viel. Selbst Wein, erzählt er, führt ihn zurück nach Simbabwe.
When I was doing my wine exams, the blind tasting.
Als ich bei den Weinprüfungen Blindverkostungen gemacht habe, nahm ich ein Glas und roch. Das Erste, was ich dachte, war, etwas erinnert mich an meine Kindheit auf dem Dorf in Simbabwe. Ich rieche Majanje. Das hat mich an Zuhause erinnert. Das war ein Chardonnay. Wann immer ich Majanje rieche, ist es Chardonnay.
Majanje ist eine süße Wildfrucht, die im südlichen Afrika verbreitet ist. Geformt wie eine Mandarine, aber mit einer glatten, festen Schale. Gelb, orange, ja bis hin zu braun ist ihre Farbe. Ähnlich vielfältig sind die Weine von Kumusha. 9 verschiedene, macht Tinasche. Er klingt zufrieden, wenn er darüber erzählt.
Kumusha ist gewachsen. Wir hatten mal 1200 Flaschen. In diesem Jahr werden wir 200.000 Flaschen abfüllen. Das Ganze hat sich von einer Art Hobby zu einem echten Geschäft entwickelt.
Man ahnt es. Tinashe Nyamunduka ist ein Hans Dampf, denn Familienvater zu sein, dazu noch Sommelier und auch noch Wein herzustellen und zu vermarkten, das reicht ihm immer noch nicht. Er trinkt auch gern Kaffee, erzählt er bei dem Americano, und hat beschlossen, auf dem Land seiner Großmutter, zu Hause in Simbabwe, Kaffee anzubauen. Auf fruchtbaren Böden und unter der gelb-goldenen afrikanischen Sonne.
Vom Verkäufer zum Sommelier. Respekt. Wein kann ganz schön wertvoll sein. Es gibt Flaschen, die kosten 200, 300, 400 Euro. Und auch im Kronenschlösschen, einem Weinhotel mit Gourmet-Restaurant im Rheingau in Hessen, da liegen solche Flaschen im Keller. Der Restaurantführer Gomio, der hat die Weinkarte des Kronenschlösschens sogar schon mal als die beste in ganz Deutschland bezeichnet. Aber Wertvolles lockt bekanntlich auch Diebe an. Über 200 Flaschen sind 2021 aus dem Keller des Kronenschlösschens gestohlen worden. Schaden rund 245.000 Euro. Johanna Ulrich ist die Managerin des Hotels und die Tochter des Besitzers, Hans Ulrich, der das Hotel 1990 gekauft hat. Hallo Frau Ulrich.
Hallo, schönen guten Tag.
245.000 Euro, da schlackern manche sicherlich erstmal mit den Ohren. Was waren das für Weine, die da vor 3,5 Jahren gestohlen wurden?
Ja, uns ging es da natürlich ähnlich, war ein ganz großer Schock. Es waren ganz viele teure Weine aus vor allen Dingen dem Bordelais, Bordeaux, aus dem Burgund, ein paar Rhone-Weine, Champagner, also wirklich nur das Beste vom Besten.
Die teuerste Flasche, die da abhandengekommen ist, sage ich mal so ein bisschen flapsig, wie viel war die wert?
Das war eine Flasche der Domaine Romani Conti. Da ist die Einzelflasche bei uns auf der Weinkarte gelistet mit 18.000 Euro.
18.000 Euro. Was macht denn diese Weine so wertvoll? Was ist das Besondere daran?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, der Markt reguliert da tatsächlich den Preis, genauso wie vielleicht in vielen anderen Bereichen des Lebens auch, obwohl Wein dann natürlich sehr vielschichtiger ist. Also es gibt Autos, die kann man für 2.000 Euro kaufen und dann gibt es Autos, die kosten mehrere hunderttausend. Und so ähnlich kann man das, glaube ich, beim Wein auch sehen. Es ist zum einen natürlich die Verfügbarkeit, die da den Preis festsetzt. Also es gibt einfach sehr viele rare Weine, die gar nicht öffentlich zugänglich sind, die man nur per Zuteilung kaufen kann. Und dann steht natürlich da auch eine Marke dahinter. Also ähnlich wie bei Kleidungsstücken. Ich glaube, es war gerade in der Presse mit einer Dior-Handtasche, die 2500 Euro kostet und der Warenwert 45 Euro ist. Und so ähnlich ist es eben auch beim Wein. Natürlich gibt es da Preise, die vielleicht für manche gar nicht verständlich sind. Aber der Markt reguliert den Preis und da kann das Weingut dann eben auch solche Preise aufrufen.
Über 200 Flaschen sind da geklaut worden damals, aber da waren auch noch viel, viel mehr und auch kostbare Weine bei Ihnen im Weinkeller. Das war, ich würde das so bezeichnen, oder ist es wahrscheinlich immer noch, eine richtige Schatzkammer. Aber war diese Schatzkammer gar nicht so geschützt? Wie kam es zu diesem Einbruch? Wie konnten da die Diebe einfach so eindringen?
Naja, man muss sich in die Situation zurückversetzen. Es war Corona und deswegen natürlich auch Ausnahmezustand bei uns im Hotel. Wir haben ja gesetzlich unser Haus schließen müssen. Das ist natürlich eine Situation, die gab es vorher nicht, weil wir als Hotel sonst 7 Tage die Woche auf sind und natürlich auch Restaurantbetrieb haben und es ist eigentlich immer jemand im Haus. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich unseren Keller gesichert. Das sind natürlich auch alles Vorschriften, die da eine Versicherung macht und die kommen auch regelmäßig und gucken sich das alles an. Und letztendlich wurde einfach da mit brachialer Gewalt 3 Stahltüren aufgebrochen. Ja, natürlich haben wir jetzt im Nachgang auch nochmal nachgerüstet mit Videoüberwachung etc. Aber ich habe Kollegen, die ähnliche Einbrüche hatten und die hatten eine Videoüberwachung. Und da kann man dann auch nicht viel mehr sagen als Mann, circa 1,80 groß, mit Sturmmaske auf. Also insofern weitergeholfen hätte das in dem Fall wahrscheinlich dann auch nicht.
Das war im Januar 2021, als da bei Ihnen eingebrochen wurde. Eine Mitarbeiterin aus der Küche, die hat Sie dann alarmiert morgens, dass die Tür zum Keller aufgebrochen worden war. Wie war das, als Sie von diesem Diebstahl erfahren haben? Wie sind Sie damit umgegangen? Dachten Sie, ach, wird schon nicht so schlimm sein, wir sind ja versichert?
Man ist natürlich davon ausgegangen, man zahlt viel Geld über Jahrzehnte in eine Versicherung ein und nun wurde man beklaut. Und natürlich sind wir erstmal davon ausgegangen, okay, gut, das dauert vielleicht ein bisschen, bis die Schadenssumme da ausgezahlt wird. Aber dass das nicht passiert, davon ist eigentlich keiner ausgegangen.
Das ist nämlich bis heute so, ne, dass die Versicherung Sie noch nicht entschädigt hat, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also nach 3,5 Jahren warten wir immer noch auf die Zahlung der Versicherung. Wir haben, nachdem das in den ersten Monaten nicht passiert ist, auch zivilrechtliche Klage eingereicht gegen die Versicherung. Und kurz darauf wurden wir dann eben angeklagt und strafrechtlich verfolgt, weil dann die Unterstellung kam, wir hätten das selbst inszeniert oder in Auftrag gegeben. Und deswegen wurde dann unsere zivilrechtliche Klage erstmal pausiert, denn Strafrecht hat Vorrang. Und nachdem nach knapp 2 Jahren dann diese Ermittlungen auf Kosten des Staates eingestellt wurden, konnten wir dann überhaupt erst unsere Klage gegen die Versicherung wieder aufnehmen.
Sie haben ja damals, kurz nach dem Einbruch, dann angefangen, sich mit diesem Thema Weindiebstähle überhaupt so weiter auseinanderzusetzen. Was genau haben Sie damals rausgefunden?
Es ist tatsächlich so, dass gerade zu der Corona-Zeit wahnsinnig viele Einbrüche stattgefunden haben. Ich glaube, bis zu 13 Stück waren es mindestens. Schadenssumme von 100.000 bis hin zu 1,5 Millionen in ganz Europa. Und das war dann schon auch irgendwie ein großer Schock, dass man festgestellt hat, dass wirklich international agierende Banden sich die Lokalitäten, die für ihre Weinkeller berühmt sind, aussuchen und dann da auf Beutezug gehen.
Was machen denn die Diebe mit dem Wein? Wird der tatsächlich weiterverkauft? Also kann der weiterverkauft werden? Ich stelle mir so vor, dass die großen Weinrestaurants und die Weinkenner ja schon wissen, wenn so ein ganz seltener Wein auf den Markt kommt, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen, oder?
Ja, das ist jetzt natürlich Spekulation auch meinerseits, aber es ist natürlich so, dass wenn gewisse Weine auf dem Markt sind, dass man dann auch erstmal stutzig wird. Okay, woher kommt das? Das ist in unserer Branche gang und gäbe, dass man da vielleicht auch mal den einen oder anderen Nachweis erfragt oder wissen will, woher die Weine kommen. Also auch auf Weinauktionen bekannter Häuser ist es gang und gäbe, dass man da die Informationen dazu erhält. Insofern ist es schon gerade in Deutschland vielleicht nicht ganz so einfach, sowas dann wieder zu verkaufen. Allerdings gibt es dann auch so Weine, zum Beispiel Champagner Louis Röderer Kristall. ich sag mal so, da gibt es schon relativ viel auf dem Markt und man kann ja auch nicht nachweisen, woher das kommt oder dass das jetzt gestohlene Weine sind. Die einzigen Weine, bei denen man das wirklich nachvollziehen kann, sind die der Domaine Romani Conti. Denn da hat tatsächlich jede Flasche eine eigene Nummer und somit kann man nachverfolgen, woher die kommt und welcher Händler die vertrieben hat. Wir wissen jetzt nur aufgrund dessen, dass die Täter, die diesen Einbruch bei uns begangen haben, gefasst wurden. Dadurch wissen wir, dass die Weine kurz nach dem Diebstahl bereits nach Belgrad gebracht haben, um sie dann dort weiter zu verkaufen.
Und dann verliert sich vom Wein selbst die Spur, ja?
Dann verliert sich die Spur, beziehungsweise auch dann ist es natürlich schwierig nachzuweisen, dass eben genau diese Flasche aus unserem Bestand kommt.
Wie ist das mit geklauten Weinen? Verlieren die an Wert, wenn die weiterverkauft werden, oder gewinnen die dadurch vielleicht sogar an Wert, weil sie so selten sind?
Na gut, wenn jetzt auf dem Schwarzmarkt etwas angeboten wird, dann ist es natürlich bei Wein wie auch bei anderer Ware so, dass sie günstiger ist, als wenn sie die irgendwo in einer Auktion kaufen würden. Bei uns sind es natürlich auch Flaschen gewesen, wie zum Beispiel ein 1921er Château d'Yquem, also ein Süßwein. Da ist natürlich eine Wertsteigerung oder beziehungsweise ein höherer Wert, weil es diesen Wein wahrscheinlich nirgendwo mehr auf dem Markt geben wird. Das ist ja, glaube ich, auch das, was Polizei und Versicherung bis heute nicht verstanden haben. Auch wenn wir diese Summe jetzt ausgezahlt bekommen, wir davon die Weine nicht zurückkaufen können.
Das heißt, es ist fast so, als würde man ein wertvolles Gemälde, ein Kunstwerk verlieren. Würden Sie sagen, durch diesen Diebstahl hat sich Ihr Verhältnis zum Wein in irgendeiner Art und Weise geändert? Also, weiß ich nicht, vielleicht gehen Sie pragmatischer ran, vielleicht ist der Wein Ihnen noch lieber geworden?
Nee, das kann man jetzt so eigentlich nicht sagen. Ich glaube, man hat vielleicht gewisse Geschäftsbeziehungen überdacht oder diese persönlichen Verbindungen mit gewissen Leuten entweder verstärkt oder auch vermieden. Aber die Beziehung zum Wein, das hat sich jetzt nicht verändert, nein.
Wie würden Sie denn Ihre Beziehung zum Wein beschreiben?
Sie haben das gerade mit der Kunst beschrieben und so ähnlich kann ich das auch mit raren Weinen beschreiben. Man ist andächtig und wehmütig, wenn man so einen gereiften Wein dann trinkt, wo man dann vielleicht sich überlegt, vor dem Zweiten Weltkrieg wurde der gemacht. Und wenn man sich dann überlegt, was alles an Geschichte zwischenzeitlich passiert ist und man dann trotzdem noch so ein Produkt vor sich hat, von Menschen gemacht, ja, macht das schon was mit einem. Und es geht nicht darum, jetzt einfach nur einen Schluck Wein zu trinken, sondern das macht man dann sehr viel bewusster.
3,5 Jahre ist es her, da ist eingebrochen worden im Kronenschlösschen. Über 200 Flaschen im Wert von rund 245.000 Euro damals geklaut worden. Wir haben gesprochen mit der Managerin des Kronenschlösschens, mit Johanna Ulrich. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Eine Echtzeitausgabe mit so noch nicht gehörten Geschichten rund um den Wein. Der Alkoholkonsum in Deutschland, der geht ja allgemein zurück. Frauen, die zu viel trinken, gibt es statistisch gesehen allerdings häufiger als früher. Der Gender Gap beim Alkoholkonsum, der scheint sich zu schließen. Studien zeigen außerdem, dass Frauen mit hohem Bildungsabschluss eher dazu neigen, riskant Alkohol zu konsumieren. Woran das liegt und weshalb Alkohol für Frauen besonders gefährlich ist, hat sich Mandy Schierke genauer erklären lassen. Dabei hat sie sich auch mit ihrem eigenen Weinglas am Abendritual beschäftigt.
Job, Familie, Haushalt und dabei Freunde und Fitness nicht vergessen. Abends dann ein Glas Wein oder vielleicht auch zwei. Als Belohnung, um schnell runterzukommen. Das habe ich mir angewöhnt, sodass ich vor ein paar Wochen, als ich gefragt wurde, ob ich zum Thema Alkoholkonsum von Frauen recherchieren könnte, erstmal zurückhaltend reagierte. Und dann fing ich an, mehr darüber nachzudenken, andere Frauen zu ihren Gedanken zum Thema Weintrinken als abendliches Ritual zu befragen.
Dann ist die Flasche halt im Kühlschrank und die offene und dann schenkt man sich so ein Glas ein und merkt schon, dass man so ein bisschen runterkommt, weil man dann auch irgendwie sich hinsetzt dazu. Und so ein Weinglas ist schon schön in der Hand zu halten und das schmeckt dann ja auch einfach gut.
Ich hatte vor so ein paar Jahren mal eine Phase, da war es mit beiden Kindern irgendwie wahnsinnig anstrengend. Ich war gerade umgezogen, ich hatte total viel im Job zu tun und ich weiß genau, dass ich mich dann schon nachmittags manchmal danach gesehnt habe, abends ein Glas Wein zu trinken, weil ich so überfordert war mit allem und dachte, das Einzige, was mir jetzt irgendwie hilft, ist dieses warme, wohlige Gefühl, wenn man ein Glas Wein getrunken hat und der Körper so macht.
Und ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen gegenüber so den Kindern, wenn wir dann so am Abendbrotstisch sitzen und automatisch da immer das Weinglas steht und bei den Kindern das Wasserglas.
Will nicht heulen, aber Wein, trocken soll er sein, befeuchtet meine Lippen, da geht immer noch.
Mütter und Alkohol. Auf Social Media gibt es unzählige Memes und Videos zum Thema. Frauen, die hektisch vor dem Elternabend noch Wein in leere Safttüten füllen. Schließlich lasse sich solch eine Veranstaltung nur benebelt ertragen. Heimliches Koma trinken, Verabredungen zum Drink, vor dem Großeinkauf beim Discounter. Oft sehr unterhaltsam und lustig. Aber die Videos zeigen auch, wie sehr Alkoholkonsum verharmlost und toleriert wird. Und da fängt das Problem an, sagt Gynäkologin, Chefärztin und Podcasterin Mandy Mangler.
Viele Menschen erkennen ihr eigenes Alkoholproblem nicht, weil er eben so stark gesellschaftlich akzeptiert ist.
Mittlerweile eben auch bei Frauen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der wachsenden Emanzipation von Frauen in einer Gesellschaft und ihrem Alkoholkonsum, sagen Experten. Aber auch zwischen der Belastung der Frauen und ihrem Trinkverhalten.
Das ist ja auch in Studien nachgewiesen, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen. Also sie haben bezahlte Jobs jetzt und sie machen aber auch unbezahlte Jobs. Also die Care-Arbeit zu Hause und egal, ob sie Kinder haben oder nicht, machen sie mehr Care-Arbeit als die dazugehörigen Partner, rein statistisch jetzt. Und deswegen haben sie natürlich eine höhere Belastung. Also Frauen tun mehr für diese Gesellschaft und dieses Mehr-Tun führt auch zu mehr Stress.
Alkohol soll dann entspannen, schadet den Frauen aber eher.
Weil Alkohol ein Zellgift ist und auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper hat und auch insbesondere auf den weiblichen Körper. Und zwar ist es natürlich eine Volumenverteilung. Das heißt, Frauen sind ja statistisch auch kleiner als zum Beispiel männliche Menschen. Und deswegen gleiche Menge an Alkohol wirkt eben stärker.
Frauen haben weniger Flüssigkeit im Körper, sodass die Alkoholkonzentration im Blut nach derselben Menge Drinks höher ist als bei Männern. In der Perimenopause und Menopause verlangsamt sich der Stoffwechsel zudem. Das heißt, der Alkohol braucht noch mehr Zeit, um abgebaut zu werden. Aber nicht nur arbeitende Frauen und Mütter in der Mitte ihres Lebens trinken regelmäßig Alkohol. Immer mehr junge Frauen in Deutschland zwischen 18 und 25 Jahren greifen zu, trinken statistisch jeden Tag mehr als ein Glas Sekt oder ein kleines Bier und setzen sich damit gesundheitlichen Risiken aus.
Und dann macht Alkohol noch etwas, was auch sehr giftig ist. Also beim Abbauprozess von Alkohol, da entsteht Acetaldehyd. Das kann den ganzen Körper eben schädigen, also alle Zellen. Also es ist ein Zellgift. Und deswegen kann eben Alkoholkonsum langfristig zu Leberschäden und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und auch zu einem erhöhten Krebsrisiko. Und was man auch medizinisch sagen muss, ist, dass es keine Schwelle gibt. Also man kann nicht sagen, jeden Tag so ein Glas Wein, das ist in Ordnung. Das hat man lange so postuliert und sich letztendlich die Studien schön geredet. Aber das ist nicht so.
Alkoholforscher haben auch Indizien dafür gefunden, dass weibliche Hormone die schädigende Wirkung des Zellgifts noch verstärken. Eine Empfehlung für risikoarmen Genuss gibt es inzwischen nicht mehr. Wie schnell sich der Körper an das Ritual nach getaner Arbeit abends ein Glas Wein gewöhnt, hat auch meine Freundin Rahel festgestellt.
Ja, das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und dann aber gemerkt, oh, das geht gar nicht so gut ohne. Also es gibt gar nichts, was so gut hilft wie ein Glas Wein und das hat mir dann total zu denken gegeben.
Sie hat ihr Trinkverhalten geändert, verzichtet jetzt wochenweise auf Alkohol, fühlt sich seitdem besser und hat einen gesünderen Schlaf.
Genau, und so handhabe ich das jetzt bis heute, dass ich immer mal mir auch ein Glas erlaube, weil das ist auch, finde ich, schwierig in unserer Gesellschaft nicht zu trinken, aber dass ich ganz bewusst immer wieder Phasen habe, wo ich gar nicht trinke und merke, wie gut mir das tut und mich wieder so auch nullt in meinem Konsum.
Klingt vernünftig für mich, das mache ich jetzt auch.
Der Mensch und der Alkohol, ein komplexes Thema, in vier Facetten durchexerziert oder durchtrunken, wenn man so möchte. Und damit ist die Echtzeit zu Ende. Mehr von uns, immer zu einem Thema, in der Deutschlandfunk-App Oder man hört uns live im Radio, jeden Samstagnachmittag von 4 bis 5 im Deutschlandfunk Kultur. Da gibt's dann auch noch Musik und unsere wirklich guten Serien. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ja?